Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Mit Katja Bigalke. Und wir gehen es heute in der Echtzeit mal sehr, sehr strukturiert an. Denn, wie heißt es doch so schön, alles eine Frage der Organisation, oder?
Organisation. Organisieren. Etwas sorgfältig und systematisch vorbereiten. Aufbauen.
Wenn irgendwo was fehlt, bringt er es dorthin, oft noch am selben Tag.
Der Job heißt Notfallkurier.
Er sagte Homebanking und sie wollte schreien.
Da haben wir ein Projektplanungstool, in dem wir die Woche vorplanen und ein To-Do-Listen-Tool, wo wir die Einkäufe vororganisieren.
Wichtig ist, dass die Prokrastination immer mit unangenehmen, ungünstigen Konsequenzen einhergeht.
Wie lange warten muss ich nicht? Nach gut 8 Minuten steht mein Essen auf dem Tisch.
Viel hinkriegen in kürzester Zeit, das ist oft das Ergebnis von guter Organisation. Und um die geht es heute in der Echtzeit. Und weil auch ich in dieser Sendung viel unterzukriegen habe, teile ich die Zeit jetzt schon mal ein und verrate nur so viel. Am Ende dieser Echtzeit werden Sie wissen, wie Sie sich von einem Aufschieber in ein Alltagsorganisationstalent verwandeln können, wie der angeblich schnellste Lieferdienst der Welt es schafft, innerhalb von kürzester Zeit Dinge um die ganze Welt zu transportieren und welche Tricks Köche drauf haben müssen, um an einem vollen Restaurantabend nichts anbrennen zu lassen. Wie das nämlich geht, wenn man auch noch Gäste mit verschiedenen Wünschen hat, die zu unterschiedlichen Zeiten eintreffen, ist mir persönlich ein Rätsel. Susanne Balthasar weniger. Sie ist nämlich selbst eine gute Köchin und guckt sich auch gerne mal in Profiküchen um. Welche war es denn dieses Mal?
Ja, ich war in Berlin-Mitte im Restaurant Slate. Das ist ein relativ neues Restaurant, wo auch alles wie am Schnürchen klappen muss. Die Konkurrenz ist da groß und Lukas Bachel, der ist Küchenchef, der ist auch ziemlich ambitioniert. Da ist dann auch mal das Wort Michelin-Stern gefallen. Ich war an einem Samstagabend da und da waren alle 36 Plätze besetzt. Und an so einem Abend, da brennt dann auch irgendwann mal die Hütte.
Vom Neuen, Menü 8-Gang, 2-mal Sojanka, 2-mal Blumenkohl, 1-mal Ei, davon 1-mal ohne Kaviar, 2-mal Wachtel, dann 1-mal Spitz, 1-mal Lu, dann 2-mal Taube, dann 1-mal Taleggio, 1-mal Baileys Klein, dann 2-mal Banane. Der Herr, nichts aus dem Wasser.
Wie der das da runterrattert, da kriege ich ja schon beim Zuhören rote Flecken im Gesicht. Wie viele Köche stehen denn da für so eine Order in der Küche, damit das auch reibungslos klappt?
Das ist das Verrückte. Das sind tatsächlich nur 3. Also einmal Lukas Bachel, der Küchenchef, und dann Sous-Chef Florian Menneken, der Entremetier. Der ist grob gesagt für die warmen Speisen zuständig, also für Fisch, Fleisch, Suppen, Beilagen, sowas. Und dann gibt es noch Nicolas Schindler, den Garde-Manger, der macht die kalten Gerichte, also Vorspeisen und die Patisserie, die Nachspeisen. Das sind alles französische Begriffe in der klassischen französischen Küche. Da gibt es auch noch viel mehr Posten. Aber wenn man die dann alle auf 3 Personen verteilt, dann muss einer halt mehrere Posten übernehmen und dann natürlich umso besser organisiert sein.
Also wenn ich an eine gut organisierte Küche denke, dann habe ich immer diese Fernsehküchen vor Augen, wo dann immer in verschiedenen Schalen alles schon fertig geschnibbelt drin liegt und der Koch eigentlich nur noch diese Schalen in so einen Topf schmeißt und alles zusammenrührt.
Ja, und ein bisschen ähnlich ist das da auch. Also wenn das Restaurant um 18.30 Uhr öffnet, dann sind die Soßen und die Suppen schon vorgekocht. Der Spargel wird im Dampfgarer bis fast auf den Punkt vorgegart. Einzelne Zutaten sind in Dosen portioniert und da liegen überall so Tüllen mit Cremes herum. Das hat natürlich alles System, das hat mir Lukas Bachel erklärt.
Es hat halt jeder das draußen stehen, was er auch für die Gerichte braucht. Und je mehr rumsteht und unübersichtlicher wird es, das heißt, jeder hat genau die Anzahl an Löffeln da, die er braucht, jeder hat genau die einzelnen Equipmentteile da, die er braucht. Es gibt Köche, die haben sogar für jedes Messer einen eigenen Platz. Ich hatte mal einen Patissier-Kollegen in Köln, der hat sich auf einem Blech um jedes Equipmentteil mit Edding die Form drum gemalt und das musste immer da liegen, sonst konnte der nicht richtig arbeiten.
Ja, das ist natürlich extrem und so weit geht die Berliner Truppe vom Slate dann aber nicht. Und während der Entremetier, der Mann fürs Warme, gleich noch das Fleisch und den Fisch à la Minute garen und auch Suppen und Soßen noch warm machen muss, liegt bei Nicolas, dem Garde-Manger, wirklich alles parat und muss nur noch angerichtet werden.
Das ist halt der Trick an der ganzen Sache. Alles, was man sich vorbereiten kann, muss man sich vorbereiten. Also was die meisten Leute zu Hause oft vergessen, ist, wie viel man vorbereiten kann. Jetzt Beispiel das perfekte Dinner. Da sieht man halt oftmals, dass die Leute sich nicht wirklich gut vorbereiten. Also die haben ihr Menü Probe gekocht etc. pp. Aber man merkt dann, dass sie dann, wenn die Gäste schon da sind, anfangen Sachen zu machen, eine Suppe zum Beispiel, die lässt sich super einen Tag vorher machen. Wir nennen das ja immer unser Mise en Place. Also das, was wir weit vorbereiten können, wie auf meinem Posten, das bereiten wir vor, sodass wir nur noch zusammenbasteln müssen. Und
ja, 18.36 Uhr.
Ich bin soweit, alle sind soweit, alle sollten jetzt auf jeden Fall spätestens soweit sein.
Ja, das klingt ja alles eigentlich noch recht entspannt.
Ja, das ist auch noch entspannt. Also um 20 vor 7 sind zwar schon die ersten Gäste ins Restaurant gekommen, aber die lesen dann erstmal die Speisekarte und wenn die Bestellung dann in der Küche ankommt, dann legt als erstes der Garde-Manger los und richtet die Vorspeisen an und Florian, der Mann fürs Warme, der hat dann noch Pause.
Das Startsignal für mich kommt, wenn der Chef mir das Startsignal gibt. In der Küche ist alles auf den Chef abgestimmt. Der ist wie ein Dirigent, der das ganze Orchester dirigiert und ich achte nur darauf, was er sagt. Dann läutet eins, zweimal Hamachi, zweimal Ei, zweimal Lachs, zweimal Taube oder Kaninchen.
Lukas Bachel, der Chef, der steht am sogenannten Pass. Das ist ein Tresen, an den alle Bestellbons erst gehängt und dann je nach Bearbeitungsstand eingekreist, abgehakt oder durchgestrichen werden. Der Küchenchef am Pass hat auch, ganz wichtig, eine Uhr vor der Nase.
Das Ei wird jetzt wahrscheinlich aufgegessen sein, weil es ungefähr 12 Minuten draußen war. Und dann weiß ich ungefähr, das sind 12 Minuten, 15 Minuten, was der Gast braucht, um diesen Gang zu essen. Genau, der Kollege bringt jetzt gerade Tisch 1 die Lachse rein. Das heißt, der Tisch wird jetzt auf Pause gesetzt. Um es auch optisch zu machen, drehen wir den Bon einfach quer.
Ich wundere mich ja, dass hier so wenig geredet wird.
Je weniger man im Service sprechen muss, umso besser läuft eigentlich die Struktur in der Küche. Und die wissen dann, was sie tun müssen.
Ich habe ja immer so ein Bild von so einer Profiküche vor mir, wo alle hin und her wuseln und der Küchenchef immer rumläuft und die Mannschaft zusammenschnauzt, wenn es nicht schnell genug geht oder irgendjemand nicht das macht, was er eigentlich gerade machen sollte. Also wenn die jetzt kaum reden, woher wissen die denn dann jeweils, was sie zu tun haben?
Ja, dieser diktatorische Küchenchef, den scheint es ja tatsächlich zu geben. Also man hört das ja auch immer wieder. Aber im Slate ist das anders. Da geht ganz viel über Blicke. Die beiden Köche, die haben ständig Blickkontakt mit dem Pass und die müssen auch bei diesem Bestellungswirrwarr durchsehen. Genauso wie der Chef und die müssen auch das Bon-System lesen können.
Und welche Rolle hat dann genau noch der Küchenchef bei dem Ganzen?
Naja, der Küchenchef, der ist derjenige, der wirklich alles können muss. Also wenn es an einem der beiden anderen Posten mal brenzlig wird, dann springt er dort ein. Und am Pass richtet der alles an, also der macht im Endeffekt die Endkontrolle. Der Entremetier, der bringt die auf den Punkt gegarten Einzelzutaten zum Pass und da gibt es dann eine Wärmelampe, damit nichts kalt wird. Und dann legt der Küchenchef los und zaubert das alles zusammen. Sie machen jetzt auf den Lachs mit einer Pinzette. Was ist das für eine
Passionsfrucht? Passionsfruchtkerne. Genau, 5 Stück auf jeden. Das heißt, mit jedem Bissen hat man einen Passionsfruchtkern, einen Avocado-Creme-Tupfer. Dann kommt danach der Buchweizen gepufft obendrauf und ein Salat mit Korianderkresse und Senfkresse.
Und Sie berechnen quasi auch vorher schon ein, mit wie viel Hapsen der Gast das Essen auf isst?
Es ist jetzt schon so ein Stück weit vorgesehen, weil bei dem Gericht, das ist so kompakt angerichtet, möchte ich halt, dass der Gast mit jedem Bissen das komplette Spektrum von den Aromen, die wir drauf haben, isst. Das heißt, ich kann das genau 5-mal unterteilen und dann habe ich 5-mal genau das gleiche Esserlebnis.
Da wird ganz offensichtlich gar nichts dem Zufall überlassen.
Nein, gar nichts. Aber es schmeckt ja auch nur perfekt, wenn alles perfekt organisiert ist. Was der Gast genau davon hat, das hat mir Lukas Bachel so erklärt.
Kontinuität und Produktqualität. Das heißt, wenn eine Küche organisiert ist, kann ich kontinuierlich immer das gleiche Produkt in hoher Qualität auf den Teller bringen. Und das ist einfach das, warum der Gast natürlich auch kommt und warum er auch bereit ist, vielleicht 2-3 Euro mehr zu bezahlen.
Bon neu, Menü 8-Gang, 2-mal Soyanka, 2-mal Blumenkohl, 1-mal Ei, davon 1-mal ohne Kaviar, 2-mal Wachtel, dann 1-mal Spitz, 1-mal Lu, dann 2-mal Taube.
Ja, gegen 8 Uhr, da kam der Abend dann in Fahrt. Ich selber konnte da nur noch zugucken, weil dann alle hin und her liefen und nur so wirbelten mit den Töpfen und Tüllen und Soßen und Tellern. Super konzentriert und eigentlich gar nicht mehr ansprechbar. Nur mit Nicolas, dem Garde-Manger, konnte ich noch mal kurz plaudern. Der war inzwischen beim Dessert angelangt und hat Bananenkuchen mit Koriandereis, Litschis und grünem Pfeffer angerichtet. Also angerichtet wohlgemerkt und nicht gebacken. Gebacken wurde vorher, denn hinter dem schnell mal was zusammenbasteln steckt natürlich ganz viel Vorarbeit. Wobei viel natürlich Ansichtssache ist.
Es ist nicht so kompliziert. Also die Litschis, die müssen halt enthäutet werden, die müssen geschält werden, die müssen kleingeschnitten werden. Das marinieren wir noch in so einem Litschi-Gel, das muss in Litschi-Gel gekocht werden. Das geht aber auch recht fix in dem Sinne. Das Eis muss man auch machen, das muss dann halt auch in der Eismaschine gefrieren. Also das ist ein Gericht, das kann man schon an einem Tag machen, auf jeden Fall. Das könnte man auch zu Hause machen.
Sind die Rezepte auch danach ausgesucht, dass man das nur noch zusammensetzen muss?
Naja, doch, wir machen das schon so, dass man das ja schnell machen kann.
Ja, für den Nachtisch kalkuliere ich dann mal so einen ganzen Tag in der Küche ein und dann für zusätzliche Gerichte dann noch ein paar Tage mehr wahrscheinlich, wenn ich das alles vorbereiten muss. Ne? Und wenn das dann aber alles klappt, dann kann auch ich zu Hause dann mal so, ja, so ganz virtuos auf 4 Platten kochen, ja?
Genau, also wenn du gut organisiert bist, Katja, dann schaffst du das auch.
Ja, danke Susanne für diese Tipps. Ich denke jetzt erstmal, für diese Saison bleibt es erstmal bei Spargel mit Buttersoße und Pellkartoffeln bei mir. Danke.
Gerne.
Den Alltag zu organisieren, das ist ja nicht immer so einfach, vor allen Dingen, wenn man Familie und Arbeit parallel laufen hat. Termine, soziale und berufliche Verpflichtungen, Einkäufe, Essen, Haushalt, das alles muss unter einen Hut gebracht werden. Und das, finde ich zumindest, verlangt zuweilen schon Managementqualitäten von einem und natürlich immer auch ein gutes Gedächtnis und einen Kalender. Ob es mittlerweile auch Apps gibt, die dabei helfen, das Ganze effizienter zu strukturieren und diesen enormen Kommunikationsaufwand zu reduzieren, darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Markus Richter, der seinen Alltag schon jahrelang auch digital mit seiner Partnerin Patricia Camarata organisiert und beide sind auch Digitalexperten. Hallo Markus.
Hallo.
Also wie läuft das bei euch in der Familie ab? Wie organisiert ihr das im Alltag?
Also was ist überhaupt die Grundsituation? Wir sind also 2 Erwachsene, 2 Kinder, 1 Grundschule, 1 Gymnasium. Das heißt also, es gibt 2 sehr feste gegen 2 flexible Pläne, die irgendwie zusammenkommen werden müssen. Und da muss halt, also es muss immer ein Erwachsener da sein, es müssen die Einkäufe gemacht werden, der Essensplan, Teile der Familie sind da sehr wählerisch. Termine, Schule und Privat und dann auch die Vorbedingungen für die Termine. Also es gibt einen Geburtstag, aber dafür das Geschenk muss auch noch organisiert werden. Das muss alles gemacht werden. Dann die regelmäßigen Termine darf man nicht vergessen. Die Zähne müssen einmal in der Woche mit Fluorpasta und so weiter und so fort. Und da haben wir halt ein Projektplanungstool, in dem wir die Woche vorplanen und ein To-Do-Listen-Tool, wo wir die Einkäufe vororganisieren und besprechen das wirklich einmal in der Woche. Man könnte fast sagen, in so einer Art Sitzung. Und das klingt dann aber relativ unspektakulär. Also wir haben schon eine Woche lang keine Bolognese mehr gegessen.
Das heißt, ich trage jetzt auf die Einkaufsliste die Zutaten für Bolognese ein.
Yes. Genau, wir besprechen also, was es gibt, tragen das in die Wochenübersicht ein, was passiert und legen dann gleich eine digitale Einkaufsliste an und legen fest, wer macht was.
Wow.
Ja, das ist Arbeit.
Welche Tools sind das denn genau, die ihr da nutzt und die dann vielleicht auch extra für den Familienalltag gemacht wurden oder nicht?
Nee, das nicht. Das sind beides Tools. Die gibt es einfach so. Die kann man für Projektmanagement oder halt To-Do-Listen tatsächlich benutzen. Das eine ist Trello. Das ist tatsächlich Fokus Projektplanung. Da gibt es verschiedene Boards, heißt das. Da kann man sich wie so eine Pinnwand vorstellen. Darauf kann man Listen anlegen, wie so eine Karteikarte, die man auf so ein Whiteboard vielleicht irgendwie klebt. Und die Einträge darin, die kann man dann wiederum bestimmten Leuten zuweisen. Auch ganz wichtig. Und bei uns ist das dann eben eine Karteikarte entspricht einem Wochentag. Und darauf gibt es dann die verschiedenen Einträge, also was wird zum Beispiel gegessen und wer kocht das. Und dann gibt es halt Wunderlist, das ist so ein gratis To-Do-Listen-Tool, da haben wir einfach eine geteilte Einkaufsliste angelegt, wo man dann auch einfach, wenn man im Supermarkt ist, abklicken kann, was man gekauft hat, kann der andere auch sofort sehen, dass der Einkauf erledigt wurde. Außerdem gibt es noch einen geteilten Kalender, wir sind eine Patchwork-Familie und dann noch ganz klassisches Tool, Gruppenchats für verschiedene Ausprägungen, also die enge Familie, die weitere Familie und so weiter und so fort.
Das klingt jetzt irgendwie für mich erstmal überhaupt nicht viel einfacher, sondern nach eigentlich so einer ziemlich komplizierten digitalen Zettelwirtschaft, die ihr da betreibt. Ist denn dann nicht eigentlich so dieser gute alte Analogkalender an der Wand nicht am Ende doch viel einfacher, weil so klar?
Naja, der kann praktisch sein, aber der hat halt ein Problem. Der ist halt an einem Ort, nämlich an der Wand. Und wenn ich dann unterwegs bin und denke so, oh, ich kann mich noch grob erinnern, heute Nachmittag war irgendwas. Und man kann, indem man das so organisiert, dass es jederzeit zugreifbar ist, ein ganz großes theoretisches oder konzeptuelles Problem, muss man eigentlich sagen, umgehen, dass sogenanntes Mental Load nicht geteilt wird. Das ist so ein theoretisches Konzept hinter Arbeitsteilung. Wir arbeiten ja nicht nur praktisch, Patricia arbeitet eben auch theoretisch zu dem Thema.
Mental Load ist die Verantwortung, die man trägt, damit ein bestimmter Prozess läuft. Und in Familien ist es meistens eine Person und meistens die Frau, die dafür zuständig ist, dass der ganze Familienalltag läuft.
Weil sie eben nicht nur daran denkt, was getan werden muss, sondern auch die ganzen Hintergrundinformationen immer noch im Kopf hält. Und damit genau das nicht passiert, ist diese digitale Organisation ganz hervorragend. Man kann die Aufgaben gleich verteilen, jeder kann zugreifen, man kann sofort sehen, was schon erledigt ist. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, im Grundlegenden ist die Antwort halt nicht mehr bei einem, sondern man teilt halt wirklich.
Aber man muss doch trotzdem ständig immer noch miteinander kommunizieren. Und damit das nicht ungerecht läuft, muss man ja schon vorher die Arbeitsteilung und die Erledigung ganz klar verteilen und sich darüber verständigen, oder?
Das ist exakt, was passieren muss. Weil wenn das nicht passiert, sozusagen scheitert das ganze Konzept. Das Digitale ist da ein Werkzeug. Man muss sich wirklich hinsetzen. Das dient halt dazu, um das festzuhalten. Aber machen muss man das natürlich. Man darf auch nicht in die Gefahr verlaufen. Wir haben jetzt so ein Management-Tool. Ich weise einfach dem anderen eine Aufgabe zu. Das ist schon wichtig, dass Kommunikation da wirklich erhalten bleibt.
Ich habe jetzt mal geguckt. Am Mittwoch müsste einer von uns beiden sich bereit erklären, mit den Kindern zum Friseur zu gehen. Und der andere würde dann kochen.
Voll lieb.
Friseur.
Ich auch. Dann müssen wir jetzt den Knack-Knack spielen. Komm.
Warte.
Schere, Stein, Papier. Yes!
Du hast gewonnen. Also ich muss kochen.
Ja. Das ist jetzt eine lustige Szene, aber das ist so ein ernstes Thema, weil wir sprechen in dem Moment halt ab, wer macht was. Und nach dieser analogen Kommunikation sagen, halten wir es einfach fest. Aber das ist halt genau die Grenze, die man überschreiten muss.
Aber das ist natürlich wahnsinnig viel Aufwand, erstmal zumindest. Geht bei euch da eigentlich nie irgendwas schief?
Es gibt so zwei Sachen von schiefgehen. Das eine ist, Dinge funktionieren nicht so, wie sie sollen. Das passiert natürlich, aber man hat Kapazitäten für einen Plan B meistens. Warum ist das so? Das ist so, weil man sich eben so organisiert. Also das ist wirklich so ein selbsterhaltendes System. Weil ich nicht immer an alles denken muss, habe ich im Zweifel, wenn eine einfache Sache schief geht, einfach den Kopf frei für, ich kann jetzt auch einen Plan B entwickeln. Das geht dann halt. Das andere, was tatsächlich ist, was schief gehen kann, ich habe ja gesagt, wir sind beide Freiberufler. Das heißt, es gibt bei uns beiden Zeiten, da ist der eine beruflich einfach unfassbar eingespannt und dann nimmt der andere natürlich, okay, ich kümmere mich jetzt drum, ich mache die Einkäufe, müssen wir gar nicht drüber reden. Und dann, wenn aber diese Stressphasen vorbei sind, dann bewusst zu sagen, okay, ich übernehme jetzt wieder meinen Teil, wir teilen jetzt wieder gleichberechtigt auf, das ist dann schon ein expliziter Aufwand, den man machen muss, weil das kann dann tatsächlich, wenn er sich das länger hinzieht, zu Spannungen führen.
Kann ich mir vorstellen, ja. Mhm. Und wenn man das jetzt mal ausprobieren will, was würdest du so für Einsteiger empfehlen?
Tatsächlich dieses Trello, von dem ich gesprochen habe, das ist ein kostenloser Online-Dienst, wo man halt sich so ein Board mal anlegen kann für die Wochenplanung und das mal auszuprobieren, und wirklich einmal aufschreiben, was fällt denn an, was müssen wir denn machen und was machen wir sowieso immer, dann hat man das einmal sichtbar, das ist ganz gut. Da muss man das auch nicht benutzen, aber dann hat man schon mal ein Gefühl dafür bekommen, was das kann.
Und das funktioniert auch für getrennt lebende Eltern?
Bei getrennt, also wir sind ja auch Patchwork, bei getrennt leben ist der Aufwand immer noch einmal höher. Man muss immer noch mal einen jemand mehr einbinden und dann ist auch immer eine spannende Frage, die Leute, die nicht im selben Haushalt wohnen, wie viel will man eigentlich, dass die wissen? Da muss man sich dann auch um so Datenschutz oder Zugriffsberechtigung Gedanken machen, aber theoretisch geht es.
Alles klar, herzlichen Dank.
Sehr gern.
Alles eine Frage der Organisation. Das Thema dieser Echtzeit könnte auch der Werbeslogan von Same Day Logistics sein. Ein Lieferdienst, der damit wirbt, schneller als jeder andere zu sein und jedes Ding zu fast jedem Platz auf der Erde bringen zu können. Und zwar jederzeit, 7 Tage die Woche. Natürlich geht es hier um Transporte mit einer gewissen Dringlichkeit, um Organe zum Beispiel oder Ersatzteile, ohne die irgendwo auf der Welt eine ganze Produktion zusammenbrechen würde. Auch in Krisengebiete wird geliefert, heißt es auf der Website. Wie man das von Frankfurt aus organisiert und koordiniert, das hat sich Caroline Born angeschaut.
Montagmorgen um 7:45. Auf dem Bildschirm von Simon Lapsit ploppt ein neuer Auftrag auf. 57 Kilo Autoteile transportieren von Sri Lanka bis nach Mexiko. Lapsit schaut zuerst, welcher Kurier den Auftrag übernehmen kann. Dafür ruft er auf seinem zweiten Bildschirm eine Übersicht von allen Kurieren auf.
Wir sehen, der Kurier, der ist jetzt eingetragen von Montag, also ab heute, das ist immer der aktuelle Tag, bis nächste Woche ist der komplett grün und verfügbar. Das heißt, er könnte jeden Tag für uns fliegen.
Simon Lapsit telefoniert kurz mit dem Kurier, ob er auch wirklich kann. Als nächstes muss er eine möglichst effiziente Flugroute finden. Das muss schnell gehen, denn er hat dafür nur 10 Minuten, um dem Auftraggeber ein Angebot zu machen.
Sri Lanka, Mexiko ist jetzt auch nicht die Rennstrecke, da muss man vielleicht auch mal ein Minütchen länger suchen wegen den Flügen. Aber in dem Fall hat es schon jetzt 19 Minuten gebraucht.
Die 10 Minuten hat Simon Lapsit trotzdem eingehalten, weil er schon vorher den Auftraggeber angerufen hat. Mit ihm hat er ungefähr 5 Minuten lang Details über den Zoll abgesprochen. Um kurz vor 9:30 geht dann die Auftragsbestätigung raus. Der Kurier steigt morgen früh in der Hauptstadt Colombo ins Flugzeug und fliegt über London Heathrow nach Mexiko. Am Telefon klärt Simon Lapsit noch, wer die Pakete abholt und dem Kurier übergibt und wie sie nach der Landung zum Kunden kommen. Wichtig ist, mit den einzelnen Stationen in Kontakt zu bleiben, damit nichts schief geht. Same-Day Logistics steht hinten auf seiner schwarzen Jacke, daneben ein kleines Flugzeug. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Logistik-Notfälle. Wenn die Sendung aus Sri Lanka nicht rechtzeitig ankommt, stehen in Mexiko die Produktionsbänder still. Selbst für Logistikexperten also kein leichter Auftrag, weiß Holger Zulauf, Gründer und Geschäftsführer von Same Day Logistics.
Weil Sri Lanka und Mexiko sind komplett verschiedene Zeitzonen. Die beiden Kunden, also Lieferant, Empfänger und Versender miteinander zu kombinieren und zu koordinieren und den Transport so zu veranlassen, dass die Ware rechtzeitig ankommt, das Ganze über entsprechenden halben Kontinent, das ist schon eine größere Herausforderung. Und die ganze Verantwortung dafür obliegt bei uns den Operatoren, in dem Fall immer Lapsit.
Von Kelsterbach aus, in der Nähe des Frankfurter Flughafens, organisieren er und seine Mitarbeiter Transporte, bei denen es schnell gehen muss. Manchmal wiegen sie gerade mal 100 Gramm, wie wichtige Dokumente oder ein Blutserum. Es kann aber auch sein, dass Holger Zulauf besondere Aufträge bekommt, wie diesen. Ein Geländefahrzeughersteller war unterwegs auf einer Expedition in Richtung Indien. Den sollte er finden, um Teile mitzunehmen.
Und wir wussten nur, wir müssen in Richtung Kathmandu und müssen dort irgendwo diesen Konvoi treffen. Der Konvoi hat sich allerdings weiter bewegt und war im Himalaya irgendwo unterwegs. Und eines der Fahrzeuge wartete in Kathmandu am Flughafen, um uns mitzunehmen, entsprechend um dem Konvoi hinterherzufahren. Wir haben den dann erreicht nach, ich glaube, 18 Stunden Überlandfahrt, ohne jegliche Straße, sehr viel Gelände, in einer großen Höhe mit viel Staub, haben die Teile abmontiert und sind wieder zurück.
Auch schwere oder lange Flugzeugteile befördert die Firma. Heute sind es 5 Pakete, jeweils 11,5 Kilo schwer. Damit es schneller geht, fliegt ein sogenannter On-Board-Kurier mit und gibt die Kartons auf, ähnlich wie Urlaubsgepäck. Ungefähr 7.000 Euro kostet der Transport. Mit einem weltweiten Kuriernetzwerk liefert die Firma in fast jeden Winkel der Erde.
Naja, auf unserem Planet, der ist ja begrenzt, gibt es keinen Ort, der zu weit weg ist. Wir sagen, wir liefern nicht in Orte, in denen wir aus politischen oder gesetzlichen Gründen nicht liefern dürfen. Es gibt Exportembargos, an die wir uns halten müssen, das ist ganz klar. Aber ansonsten können wir im Prinzip zu jedem x-beliebigen Ort weltweit transportieren.
Entscheidend ist dabei die Planung. Simon Lapsit muss darauf achten, dass das Wetter ihm keinen Strich durch die Rechnung macht und alle Papiere für den Zoll da sind. Er plant recht eng, aber dafür flexibel. Das heißt, wenn es dann doch länger dauert, erfährt er sofort davon und kann von Kelsterbach aus den Flug umbuchen. Im Büro koordiniert er zusammen mit 3 weiteren Kollegen die On-Board-Kuriere, also die begleiteten Sendungen. Alle tragen Headsets, meistens telefoniert jemand auf Deutsch oder Englisch oder das Team bespricht Transportabläufe über den Schreibtisch hinweg.
Ja? Ah, okay. Die Kollegin hat es schon organisiert.
An der weißen Wand ist eine graue Weltkarte angebracht. Eine andere bunte Karte zeigt Zeitzonen. Sri Lanka liegt mehrere Stunden voraus.
Der Partner von uns holt heute Abend die Sendung um 20 Uhr Local Time ab. Abholung sollte smooth laufen. Sobald er das dann abgeholt hat, bitte dann das Update an den Kunden schreiben. Ja. Die Zustellung ist dann morgen früh direkt am Flughafen. In dem Fall müsstest du heute nur noch überprüfen, sobald die Sendung abgeholt ist, quasi das Update schreiben.
In Kelsterbach geht es auf 3 Uhr zu und damit auf Simon Lapsits Feierabend. Dann übernimmt sein Kollege, damit alles rechtzeitig in Mexiko ankommt.
Schnell, schneller, am schnellsten. Im Lieferdienstwesen kann man sagen, ist Organisation wohl am Ende tatsächlich alles. Was aber tun, wenn es um das Erledigen von Aufgaben im eigenen Leben geht? Da hat man ja gemeinhin auch einiges zu tun. Und weil das ja nicht immer Spaß macht, schieben viele Menschen Aufgaben auch gerne mal auf. Soweit, so normal. Allerdings kann das Aufschieben auch pathologisch werden. Dann heißt es Prokrastination. Und dann, wenn man damit ein Problem hat, dann sollte man sich professionelle Hilfe suchen. Finden lässt sich diese, sollte man auch hier studieren, zum Beispiel in der Prokrastinationsambulanz der Uni Münster. Der Psychologe Stefan Förster arbeitet hier und im Gespräch hat er mir erstmal erklärt, woran man denn den Unterschied erkennt zwischen Aufschieben und Prokrastinieren, wovon immerhin 10% der Studierenden an seiner Uni betroffen sind.
Wichtig ist bei der Unterscheidung eigentlich, dass dieses eher exzessive Aufschieben, also die Prokrastination, immer mit unangenehmen, ungünstigen Konsequenzen einhergeht. Das können körperliche Beschwerden wie Schlafstörungen sein, aber auch so psychische Beeinträchtigungen, zunehmende Angst vor dem aufgeschobenen Projekt, aber auch ganz alltagspraktische Probleme, wie so finanzielle Einbußen bei dem Juristen zum Beispiel, der das Schreiben seiner Rechnung aufschiebt.
Das würde mich jetzt mal interessieren. Sie haben ja gesagt, man schiebt meistens die Aufgaben auf, die einem als unangenehm erscheinen. Können Sie da mal ein paar Beispiele nennen?
Ja, also die unangenehme Aufgabe kann alles Mögliche sein. Das kann im studentischen Kontext eine Hausarbeit sein, das kann das Lernen für eine Klausur sein, das kann aber auch der Klassiker sein, das Verfassen oder das Abfassen der Steuererklärung. Wichtig ist immer, dass die Tätigkeit in irgendeiner Form eine gewisse Aversion auslöst. Und da gibt es einige Determinanten, die oftmals kennzeichnend sind. Das ist meistens eine Tätigkeit, die längere Konzentration erfordert, die nicht sofort unmittelbar ein positives Ergebnis nach sich zieht, wo ich vielleicht auch den Ablaufplan noch nicht so richtig gut kenne und gewisse Widerstände auf mich warten. Dann ist es sehr naheliegend, sich in Relation etwas Angenehmerem zuzuwenden.
Gibt es denn Dispositionen, also gibt es Menschen, die eher gefährdet sind als andere, zur Prokrastination zu neigen?
Ja, es gibt tatsächlich in der Wissenschaft durchaus gefundene Zusammenhänge mit gewissen Persönlichkeitsmerkmalen. Eine neuere Untersuchung, die wir durchgeführt haben, die zeigt zum Beispiel Hinweise darauf, dass ein Perfektionismus gepaart mit einer Versagensangst eher zu Prokrastination führen wird. An sich muss ich aber dazu sagen, das kann theoretisch jeden von uns treffen.
Also ich kenne das auch von mir ganz konkret, wenn ich so lange Aufgaben habe, wo ich weiß, da werde ich lange dran sitzen, dass ich das zum Beispiel unterbreche und zwischendurch dann eine Tätigkeit mache, die unangenehm ist, aber leichter zu bewältigen ist, vielleicht die Küche aufräumen oder sowas. Ja? Ich habe dann am Ende das Gefühl, ich habe doch eine ganze Menge erledigt, aber es stört natürlich meinen Konzentrationsfluss ungemein, dieses ständige Aussteigen aus der Aufgabe. Ist das schon Aufschieben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde Sie fragen, wie lange haben Sie denn vorher an einem anderen Projekt gearbeitet?
Ach, das hängt immer von dem Projekt ab. Meistens schaffe ich das so 3 Stunden und dann unterbreche ich.
Das ist ja schon eine relativ lange Zeit. Wir würden sagen, spätestens nach 45 Minuten sollten Sie ohnehin eine Pause machen. Das ist ganz klar, dass sich ab dann die Konzentrationsfähigkeit verringern wird, Stück für Stück. Ich würde immer dazu raten, von vornherein Pausen mit einzuplanen. Dann ist das nämlich auch kein Aufschieben.
Sind das so Tipps, die Sie den Menschen geben, die zu Ihnen kommen und dann vielleicht auch, wenn das Problem ein bisschen tiefer liegt, wie kann man sowas therapeutisch behandeln?
Ja, wir arbeiten bei uns und das Behandlungskonzept, das wir entwickelt haben, das arbeitet mit den Methoden der kognitiven Verhaltenstherapie tatsächlich, wo wir, wenn es wirklich nur die Prokrastination ist, dann arbeiten wir mit so 5-Wochen-Programmen, wo man sich einmal pro Woche trifft. Wenn Sie mögen, kann ich da gerne auch den Zuhörern ein paar Tipps mitgeben.
Ja, gerne.
Also eine Sache ist, dass man erstmal einen klaren Gelegenheitsvorsatz bilden sollte. Das heißt, ganz konkret pro Tag einen genauen Zeitpunkt festzulegen, ja, wo ich wirklich beginne, eine feste Uhrzeit. Da überlege ich mir vorher, was sind links und rechts noch an Terminen und ich plane lieber ein bisschen Puffer ein. Dann aber auch eine klare Zeitspanne zu wählen, ja. Ich finde 3 Stunden an einem Projekt ohne Pause zu arbeiten, eigentlich aus so einer arbeits- und auch klinisch-psychologischen Sicht schon fast ein bisschen viel. Ne? Dass man dann sagt, okay, ich nehme mir zum Beispiel erstmal einen Slot von 90 Minuten vor. Das ist ein zweiter Tipp, wo ich sagen würde, treffen Sie eine bewusste Entscheidung für die Aufgabe und dann aber auch gegen eine andere Aufgabe, gegen andere Tätigkeiten. Weil dieses Abschirmen eigentlich von anderen möglichen Tätigkeiten, von möglichen Störungen, das ist was ganz Wichtiges, um der Prokrastination vorzubeugen. Und was kann mir dabei helfen? Okay, ich weiß, das Handy wird mich ablenken. Das lege ich weg. Ich schalte mein WLAN aus, weil ich weiß, das brauche ich zum Arbeiten nicht. Und damit würden wir sagen, haben wir Stimuluskontrolle betrieben. Und inhaltlich würde ich immer die 50%-Regel empfehlen. Nehmen Sie sich 50% von dem vor, was Sie ursprünglich geplant hatten. Probieren Sie es mal aus, das wird tatsächlich gegen Unzufriedenheit vorbeugen und kann so Erfolgserlebnisse schaffen. Wenn ich dann mehr schaffe, einmal drin bin, ist ja alles gut. Aber ich habe nicht diese Tendenz, die wir alle haben, immer ein Stück oben drauf zu packen und im Endeffekt daran möglicherweise zu scheitern.
Alles klar. Herr Förster, vielen, vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Arbeit.
Sehr gerne.
Stilübungen musikalisch. Eine Echtzeitserie von Susanne Franzmeier.
Die Stilübungen sind ja ein musikalisches Experiment, das wir nun schon über ein paar Wochen mitverfolgen. In Anlehnung an Raymond Queneau, der ja eine banale Szene in 99 verschiedenen Textformen durchgespielt hat, hat die Musikerin Susanne Franzmeier mit anderen Musikern 6 verschiedene Songs zusammengebastelt zu einer immer gleichen Szene. Und die ist volle Straßenbahn, 17-jähriges Mädchen steht neben einem älteren, dickbauchigen Mann. Und immer wenn die Bahn anfährt oder stoppt, muss das Mädchen diesem Bauch des Mannes ausweichen. Das Ganze jetzt in Form eines Chorals.
Ich mag Chormusik. Aber ich mag auch die Vorstellung, die Stilübung als pseudochristlichen Lobgesang auszurichten. Mein Text wird also in sprachlicher Anlehnung an den Choral »Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren« ein Choral gegen die Moral. Ein widerlicher Lobgesang auf den anstandslosen Straßenbahnbaggerer.
Ich habe angefangen. Ich habe das rausgehört, was du mir geschickt hast, und habe mal einfach ein paar Ideen reingetippt. Oder das ist jetzt Klavier, ich spiele es dir jetzt mal vor.
Dies wird die erste Stilübung der Ernsten, der E-Musik. Einen mehrstimmigen Chorsatz zu komponieren, verlangt einem Komponisten schon einiges ab. Zum Glück kennt sich Katrin damit aus. Aber auch auf mich kommt Arbeit zu. Die Phrasierung der Begleitstimmen, die von der leitenden Melodie stark abweichen, wird sich noch als etwas schwierig erweisen. Ich muss je nach Notenlänge den Text anpassen und muss darauf achten, dass er immer halbwegs zum Inhalt der Hauptstimme passt.
Vielleicht noch eine andere Variante.
Schön. Und noch etwas. Der Chor bin ich. Naja, also höchstens PA Cantate und ich. Mehr Interpreten sind bei diesem ganzen Projekt hier nicht eingeplant. Das ist eben die Herausforderung.
Auf den Fettwandstiegen, der die Wampe schwang.
Na gut, ja, es ist auch eine Budgetfrage.
Im Chor. Im
multiplen Chor.
Und sagen wir mal dreistimmig, 2 Frauenstimmen und eine Tenorbariton. Ja. Mhm. Und das singt er dann halt 7-mal.
Wenn wir 2, also einen ganzen Chor darstellen wollen, heißt das, wir müssen alle Stimmen hintereinander und idealerweise mehrfach einsingen.
Stimme mit ein in unseren Lobgesang.
Na, sagen wir sind ein kleinerer Chor. Trotzdem ist es ein Haufen Arbeit. Und worauf ich übrigens auch schon beim Textschreiben achten musste, dass nicht zu viele S-, T- und P-Laute vorkommen. Denn wenn man die verschiedenen aufgenommenen Stimmen dann auffächert und ins Stereo setzt, springen dem Hörer die Ohren hin und her, wenn die Konsonanten auch nur leicht versetzt vorkommen. Das heißt also, Präzisionsarbeit ist gefragt und ich kann es kaum erwarten.
Auf den König der Bedrängnis, dank, dank, dank.
Ich habe halt jetzt sozusagen im ersten Anlauf das halt versucht, also möglichst konventionell und simpel. Ja. Irgendwo kommt mal Moll vor, aber sonst sind es irgendwie 3 Akkorde. Ja. Man könnte dann natürlich auch noch, da bräuchte ich ein bisschen Zeit, mit so ein bisschen wilderen Harmonisierungen. Also dass das so ein bisschen schief wird.
Schief? Klingt gut. Eine ganze Weile später präsentiert mir Katrin die fertige Komposition. Die ist so anspruchsvoll, dass PA Cantate und ich die Stimmen nur häppchenweise einsingen können. Ein 2-Personen-Chor mit überforderten Sängern. Zwischendurch kommen bei mir sogar Zweifel auf, ob wir das überhaupt jemals hinkriegen. Nicht, dass es hinterher einfach nur ungewollt schief klingt. Irgendwie schaffen wir es dann aber doch. Und ich finde, der Aufwand hat sich mächtig gelohnt.
Beim Barte des Proletariers, wir müssen dich anbieten, so wild, so toll. Dafür danken wir dir, jawohl, jawohl.
What?
Amen.
Ihr Mann? Is that a Christian song, that?
In der nächsten Folge... Stilübung 5. Reggae.
Da bin ich gespannt. Und wenn Sie das auch sind, in unserem Echtzeit-Serien-Podcast können Sie die Folge auch jetzt schon hören. Hier an dieser Stelle aber noch einmal zum Abschied den Franz-Meyer-Choral in voller Gänze gegen die Moral.
Lo, 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 lo.
Lobet den Herrn mit seinem runden Bauch, der sich so gewiss zeigt. Er greift an unsere Seelen und an das Mädchen auch, stets wenn jemand einsteigt. Sie ist unser Begehren, wer kann uns das verwehren? So süß, so zart, so rein. Grad 17 Jahr und so viel nacktes Bein. Nach 3 Haltestellen wird sie ihn verprellen. Stimmt mit ein in unser Lobgesang. Auf den Fettleibigen, der die Wampe schwang. Lobet den Herrn, der so herrlich regiert und das Mädchen lenkt. In das Wartehäuschen hat er sie geführt. Und ein jeder denkt, der wagt sich zu verhalten. Allen könnt gefallen, so roh, so rau, so plump. Wegen Schottenrock und Bein und weißem Strumpf hast du's auch verspüret, wie er dein Herz berührt. Stimm mit ein in unseren Lobgesang. Auf den Dank, König der Bedrängnis, Dank, Dank, Dank. Lobet den Herrn, er ist so zugewandt, kann sich viel erlauben und kommt selbst bei vornehmen Damen damit an. Schnauben beim Bate des Proleten, wir müssen dich anbieten, so blühen und so sehen, so toll. Dafür danken wir dir, jawohl, jawohl. Später trifft das Mädchen in Finstern im Städtchen.
In Hosen
und Turnschuhen. Drum stimm mit ein in unseren Lobgesang.
Auf die Verdorbenheit, die kommt ja, ja so gut.
Drum stimm mit ein in unseren Lobgesang. Auf die Verdorbenheit, die kommt ja, ja so gut an. An.
An.
What?
Amen.